Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sein dürfen heute Abend. Ich freue mich auch über diese fantastische Musik. Es war ganz toll, wie wir singen konnten. Und man kann sich so Gedanken machen über das Gehörte, über das Singen, über die Worte, meine lieben Freunde. Das ist wichtig. Ja, wir haben heute Abend ein ganz besonderes Thema. Höhere Macht. Wir haben es schon gehört in der Einleitung. Höhere Macht, ja. War interessant jetzt in diesen 6 Wochen, wo ich mit Menschen zu tun hatte, mit Ärzten, mit Therapeuten, mit allem Möglichen. Dann plötzlich fragen sie mich, ja, was tun Sie, was machen Sie so, sage ich, ja. Ich bin Theologe. Und das ist immer so hineingefahren, wisst ihr, Freunde. Einer hat mich gefragt, ja, was predigen Sie denn? Habe ich gesagt, ich mache Ihnen einen Vorschlag, kommen Sie mal. Und es kommt ja jetzt auch noch am Fernsehen, im YouTube, dank meinem Freund, der das so treu macht und so gut macht. Und also das war dann schon irgendwie so eine Diskussion und interessanterweise, jawohl, wirklich, ich sage es euch, dann haben sie alle eigentlich mir sagen wollen, sie seien keine Atheisten und ich glaube an eine höhere Macht. Und dann erklärten sie mir das noch. Es ist ja immer die Frage, wie alles angefangen hat. Diese erste Zelle, wisst ihr, Freunde, das Leben, man weiß ja alles von der Physik her, man weiß alles von den ganzen Aufbauteilen, die da zusammenkommen müssen in der Physik, in allem Möglichen. Aber es entsteht kein Leben. Freunde, die Chemie, es ist alles klar, was zusammengehört. Und wenn wir so eine Stechmücke haben, ja, dann ja, also dann mache ich die fertig. Wisst ihr, wenn ich das schon höre, dann bin ich auf einen Schlag hellwach. Aber meine Freunde, wir können kein Leben schaffen. Bei allem Wissen, bei all dem, was der Mensch heute zustande bringt, es ist ja unglaublich. Wenn ich an diese neuesten Erfindungen denke jetzt, man erwartet ja eine ganz große Revolution. Freunde, und zum Teil macht es der Welt Angst. Diese neuen Dinge. Und dann, wenn man mir das so beibrachte, habe ich einen erlebt, der hat mir gesagt, ach, Herr Pastor, ich glaube an die christliche Ethik. Ich war gerührt. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was verstehen Sie denn unter christlicher Ethik? Ja, alles Mögliche wurde mir aufgezählt. Sage ich ja zum Beispiel, liebet eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Widerstehet dem Bösen nicht. Das sind alles Herrenworte, Freunde. Worte des Herrn Jesus. Ja, das ist dann schon komisch, ne? Jetzt, wo wir den Krieg wieder sehen in Europa, wo Tausende von jungen Menschen jetzt das Leben genommen wird, Freunde, durch diesen Krieg. Liebet eure Feinde. Jetzt sehen wir, wie sich das alles hochschaukelt. Immer mehr Waffen, immer mehr Geld, immer mehr. Alles für den Frieden. Alles für Sicherheit, alles für für unser Leben hier in Freiheit, das muss sein und alles Mögliche. Meine Freunde, ich will das gar nicht antasten, die ganze Sache. Es tut mir nur in der tiefsten Seele leid, dass im 21. Jahrhundert, im Jahrhundert der UNO, und alle haben da unterschrieben, dass das möglich ist. Höhere Gewalt. Ja. Einer hat mir gesagt, wissen Sie, ich mache mir so meine eigene Religion. Sag ich, ach so. Erklären Sie mir das. Sagt er, ja, ich nehme so einiges vom Buddhismus. Erleuchtung. Und dann noch einiges von den vielen Göttern da, vom Hinduismus, sind ja über 1 Million. Einer, der wollte mir den Islam groß machen, sagte, es ist doch egal, ob ich Allah sage oder Yahweh oder irgendwie, und die Bibel und der Koran, das ist doch ein und dasselbe. Dann habe ich ihn gefragt, haben Sie den Koran schon einmal ganz durchgelesen? Ja, nein. Haben Sie die Bibel schon einmal durchgelesen? Ja, ich kenne sie schon, ich kenne sie schon. Meine lieben Freunde, was für eine komische Sache. Es geht um das ewige Leben. Es geht, meine Freunde, um die Ewigkeit. Was sind 70, 80, 90, ach, ich will sagen 100 Jahre im Vergleich mit der Ewigkeit. Und jetzt müssen wir uns entscheiden. Jetzt ist die Zeit, wo wir unsere Weichen stellen, wo es hingeht. Was ist denn nun so schwierig an unserer christlichen Religion? Was ist denn so schwierig? Freunde, ich will es euch sagen, das Kreuz. Das Sterben dieses Sohnes Gottes an diesem Fluchholz. Und es ist schrecklich. Ich erinnere mich, als ich Pastor war in Paris, Freunde, wenn ich meinen Dienst getan hatte, sehr oft war ich am Predigen da, sonst hatte ich andere Dienste auch, dann bin ich in die Kinderstunde gegangen, da waren so einige junge Frauen, die da die Kinder da hatten und so. Und jetzt war Ostern. Und dann habe ich gesagt, ja, Jesus lebt, er ist auferstanden. Aber ich weiß noch, bei einer Kinderstunde, da sprach ich vom Sterben des Herrn Jesus. Stellvertretend für uns. Durch seinen Tod hat er uns das Leben geschenkt, das ewige Leben. Wer an ihn glaubt, der hat, der besitzt das ewige Leben jetzt schon. Es steht ganz klar, wer da lebt und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Du hast ewiges Leben und du gehst heim in die Herrlichkeit. Das Leben ist mit dem Tode hier unten nicht zu Ende. Da fängt das ewige Leben an. Aber Freunde, da war so ein kleines Mädchen und als ich vom Kreuze Jesu gesprochen habe und wie er gelitten hat für uns, da war das Kind untröstlich. Sie weinte. Ich musste das Mädchen trösten. Das habe ich getan mit Freuden. Sie hat sich beruhigt. Und ich meine, 30 Jahre später ungefähr war ich wieder mal in Paris und auch in der Gemeinde. Und da kam eine Frau auf mich zu und dann hat sie mir gesagt, Monsieur Charles, Sie kennen mich nicht mehr, aber wenn ich Ihnen etwas erzähle, kennen Sie mich? Sag ich, ja bitte. Sagt sie, ja, ich war das kleine Mädchen, das damals so untröstlich geweint hat und Sie haben mich so liebevoll getröstet und mir das Kreuz erklärt und das Sterben Jesu und so weiter. Und da habe ich mich so gefreut. Meine Lieben, ja, es ist unwahrscheinlich. Und ich denke da, ich muss es erzählen, Freunde, an einen Pastor. Ich hatte in seiner Gemeinde eine Trauung zu halten. Und ich habe gemeint, er hätte sich dann verabschiedet, aber plötzlich, während meiner Predigt, hat er hinter der Orgel hervorgeschaut. Und dann habe ich gedacht, er ist ja da. Dann habe ich meine Predigt noch einmal angeheizt. Ich habe nämlich gemerkt, Freunde, dass er vom Glauben nicht viel zu bieten hatte. Als ich ihm sagte, wir wollen das Lied singen, so nimm denn meine Hände, dann klickte es in seinen Augen. Und das war nicht so seine Musik und nicht so sein Gesang. Und Freunde, dann beim Essen, da saßen wir uns so vis-à-vis gegenüber. Dann hat er mir gesagt, ja, ich hätte das nicht so predigen können, wie Sie das tun. Sage ich, ja, warum denn nicht? Sagt er, ja, wissen Sie, ich habe eigentlich Mathematik studiert. Und dann nachher kamen da die Sänger und die Prediger. Und ich glaube, er hat an Jans gedacht, an die Jans-Brüder. Und dann plötzlich habe ich gedacht, ich muss umstellen, ich muss Theologie studieren. Sage ich, ja. Ja, und dann, Freunde, da gibt es so verschiedene Strömungen. Da sind einige, und Gott sei Dank, die gibt es noch, eine wackere Zahl. Das sind die positiven Gläubigen, die glauben noch. Die glauben an Gottes Wort, die glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Die glauben an Jesus, an den Sohn Gottes. Die glauben daran, dass er stellvertretend für uns gestorben ist am Kreuz von Golgatha. Aber dann gibt es die anderen, die glauben das nicht mehr. Die entmythologisieren die Bibel. Alles, was ein Wunder ist, das gibt's doch nicht. Gibt doch keine Wunder. Meine lieben Freunde, ich will es ganz klar sagen. Es ist schwer zu begreifen. Und ein Mann hat mir gesagt, Herr Reichenbach, warum hat der Vater ihn, den Sohn, wenn er doch Liebe ist, warum hat er ihn nicht erhört? Und diese Frage, die möchte ich jetzt in den Raum stellen, meine lieben Freunde. Und ich möchte euch sagen, warum, dass dieser Mann mich das gefragt hat. Ich schlage jetzt das Lukas-Evangelium auf. Und ich lese hier im 22. Kapitel. Lukas Kapitel 22 von Vers 40 an. Wir sehen unseren Herrn Jesus im Garten Gethsemane. Das ist ein Ort, wo ich mit den Gruppen immer hingegangen bin, wo ich immer wieder hingehe, auch wenn ich allein in Jerusalem bin. Freunde, diese uralten Ölbäume. 2000 Jahre alt. Man sagt ja, der ewige Baum, mit 1000 Jahren rechnet man sowieso beim Ölbaum, beim Olivenbaum. Aber Freunde, die sind da mit Mäuerchen noch unterstützt und so weiter. Und auch Die Israelis, die haben gesagt, jawohl, diese Bäume, die sind 2000 Jahre alt. Es ist etwas Besonderes dort. Wisst ihr, Freunde, in Gethsemane, da ist etwas passiert. Als Jesus dahin kam, sprach er zu ihnen, zu seinen Jüngern, betet, auf dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Und er riss sich von ihnen los, einen Steinwurf weit, und kniete nieder und betete. Und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und es kam, dass er mit dem Tode rang. Freunde, wir sind immer noch im Garten Gethsemane. Und betete heftiger. Es ward aber sein Schweiß wie Blutstropfen. Die fielen auf die Erde. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend. Vor Traurigkeit und sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, auf dass ihr nicht in Anfechtung fallet und so weiter. Meine Freunde, und das war jetzt die Frage, warum hat der Vater ihn nicht erhört? Er ist doch der allmächtige Gott. Warum hat er seinen Sohn in diesem Zustand gelassen und warum ist dann dieses Kreuz gekommen und die Geißelung? Dann hing er da, aufgehängt zwischen Himmel und Erde, an diesem Fluchholz und dann hat er diese 7 Worte gesagt, Freunde, aus den Psalmen und so weiter. Warum hat Gott da nicht erhört? Und Freunde, was ich jetzt euch sage, das ist vielleicht für den einen und den anderen neu. Ich sage euch, er wurde erhört. Und ich möchte dazu einmal den Brief an die Hebräer aufschlagen. Und hier das 5. Kapitel, Hebräer 5, und ich lese von Vers 7 an. Und er, Jesus, hat in den Tagen seines Fleisches, also als er Mensch war, inkarniert, Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert zu dem, der ihm von dem Tode konnte aushelfen und ist auch erhört worden, darum, dass er Gott in Ehren hatte. Und wiewohl er Gottes Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er geworden allen, die ihm gehorsam sind, eine Ursache zur ewigen Glückseligkeit. Genannt von Gott ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Meine Freunde, was sagt jetzt hier der Schreiber des Hebräerbriefes? Also damals dort in diesem Garten, wo sein Schweiß wie Blutstropfen wurden, dort, meine lieben Freunde, habt ihr gehört im Lukas-Evangelium, wo er mit dem Tode rang dort, nicht am Kreuz. Mit dem Tode rang er im Garten Gethsemane. Und Freunde, der Tod und der Teufel wollten ihn schon in diesem Garten erledigen, fertig machen, töten. Und dann schrie er zu seinem Gott und wurde erhört. Und zwar kam ein Engel, um ihn zu stärken. Freunde, Jesus hat selbstständig, ohne gezwungen, seine Göttlichkeit abgelegt, ist Mensch geworden. Wir kennen diese Geschichte, Freunde, von Weihnachten in Bethlehem, im Stall. In der Herberge gab es ja keinen Platz. Und dann hat er hier gewirkt, Freunde, frohmachende Botschaft verkündigt, das Evangelium, hat vom Reich Gottes gesprochen, alles wunderbar. Und dann hat er sein Leben gelassen, er, und er hat es auch wieder genommen. Da war kein Zwang, meine Freunde, überall von der Schöpfung an war Gott da. Und zwar der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gott Vater, der Auftraggebende für die Schöpfung. Der Sohn, der ewige Logos, das ewige Wort. Es werde Licht und es ward Licht. Und so weiter. Und die Erde brachte hervor. Und der Geist Gottes, ich möchte das hebräische Wort brauchen, der Ruach Gottes brütete über den Wassern, schwebte, eine genaue Übersetzung, brütete über den Wassern. Und dann auch bei der Menschwerdung, Freunde, da war der Heilige Geist dabei, die Jungfrau Maria, da kam der Geist Gottes über sie. Er ist Geist vom Geiste Gottes. Meine lieben Freunde, und er offenbart uns den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und dann haben wir den Dritten, den Heiligen Geist, der uns jetzt den Sohn groß macht und verklärt und uns Geschenke macht. Das sind die Gaben des Heiligen Geistes. Und in uns die Frucht des Heiligen Geistes wird. Liebe, Geduld, Freundlichkeit. Glaube der Berge versetzt. Die Gaben, die Geschenke des Heiligen Geistes. Meine Freunde, das Kreuz ist von Gott, von Yahweh, gegeben, und zwar, meine Freunde, im Psalm 22, das ist ja nun das Alte Testament, da haben wir diesen Psalm über das Kreuz von Golgatha, meine Freunde. Ein Psalmwort, das Jesus zitiert hat, am Fluchholz, Psalm 22. Und ich lese hier einmal den Vers 7. Da steht Folgendes. Hier spricht der ewige Sohn, der beim Vater ist. Dieses Wort zitiert er am Kreuz. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und Verachtung des Volks. Alle, die mich sehen, spotten mein, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Er klage es dem Herrn. Der helfe ihm aus und er rette ihn. Hat er Lust zu ihm? Ein messianischer Psalm vom Kreuz im Alten Testament. Ein Psalm Davids. mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich heule, aber meine Hilfe ist ferne von mir. Mein Gott des Tages rufe ich. Er zitiert die Bibel, Freunde. Also wir sehen im Alten Testament, da finden wir den Messias, den Gesalbten, wie er am Fluchholz hängt, wo er die ganzen Sünden der ganzen Welt, und zwar des ganzen Kosmos, das ist das griechische Wort, auf sich nimmt, Freunde. Und er ist nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt glückselig zu machen. Freunde, er sagt es doch ganz klar, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben. Er hat den Tod besiegt, meine lieben Freunde. Das ist so etwas Wichtiges, dass wir das sehen. Ich möchte jetzt ins Neue Testament gehen. Und zwar schlage ich einmal den Galaterbrief auf. Und hier im Galater, im 5. Kapitel, lese ich den Vers 13. Galater 5. Vers 13. Ihr aber, liebe Brüder, stellt euch mal vor, seid zur Freiheit berufen. Allein sehet zu, dass ihr durch die Freiheit dem Fleisch nicht Raum gebet, sondern durch die Liebe dienet einer dem anderen. Denn alles Gesetz werden in einem Wort erfüllt, in dem liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So ihr euch aber untereinander beißet und fresset, so sehet zu, dass ihr nicht untereinander verzehrt werdet, Freunde, in diesen Gemeinden in Galatien, das ist zwischen Istanbul und Ankara, diese ganze Gegend dort, da war sehr viel Streit in den Gemeinden. Und hier geht es jetzt um die Freiheit. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Und wenn ich jetzt im Hebräer Kapitel 12 noch einen anderen Vers lese, dann wird das noch geklärt, Hebräer Kapitel 12 und hier Vers 2. Ich freue mich immer, wenn ich meine Bibel aufschlagen darf. Freunde, da steht Folgendes. Seht auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, da er wohl hätte mögen Freude haben, er duldete das Kreuz. Er duldete das Kreuz und achtete der Schmach nicht und hat sich gesetzt zu Rechten auf den Thron, auf den Stuhl Gottes. Für uns gibt es dieses Aufblicken, Freunde. Aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, da er wohl hätte mögen Freude haben bei Gott, beim Vater, in der Ewigkeit. Er duldete er das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zu Rechten auf den Thron Gottes. Er ist jetzt, meine Freunde, zu Rechten auf dem Thron Gottes. Er hat alles vollbracht. Und ich bin ja dem Herrn so dankbar, wisst ihr, Freunde, nach seiner Auferstehung ist er den Menschen immer wieder begegnet, bevor er in den Himmel fuhr. Und jetzt waren da diese zwei, meine Freunde. Die waren so enttäuscht. Sie haben geglaubt, jetzt endlich ist der König da, der Maschiach, der Gesalbte. Und er wird diese Römer vertreiben. Sie waren ja ein bevormundetes, wie soll ich sagen, ein besetztes Volk. Und sie erwarteten einen starken Mann, einen starken König. Und dieser Jesus hat Wunder getan, Kranke geheilt, Tote auferweckt. Und jetzt haben sie gedacht, ja, der ist es doch. Und jetzt wird er gekreuzigt, stirbt am Fluchholz. Und jetzt bei der Begegnung mit diesen Zweien, die sind unterwegs nach Emmaus gewesen, nichts wie weg aus Jerusalem, sagt er, ihr Toren, ihr versteht ja nichts, musste nicht, ein göttliches Muss, Freunde, musste nicht der Maschiach, der Gesalbte, das alles erleiden. Es gibt eine Blutstheologie. Ohne Blutvergießung keine Sündenvergebung. Deshalb die Opfer, Freunde, im Alten Testament, Hinleitspenden auf das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Dieser Ausdruck ist so fantastisch. Diese ganzen Opfertiere. Hinleitspenden auf das Lamm Gottes. Ich möchte noch ein bisschen weitergehen, Freunde. Im 1. Korintherbrief, im 1. Kapitel, da lese ich einmal den Vers 18. Der erste Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir glückselig werden, die wir selig werden. Eine andere Übersetzung sagt noch, die wir errettet werden. Uns aber, die wir errettet werden, ist dieses Kreuz eine Gotteskraft. Stellt euch mal vor, das Kreuz von Jesus, und deshalb sind überall diese Kreuze, auch wir haben hier das Kreuz, eine Gotteskraft. Wir blicken nach Golgatha. Herr, wir hören seine sieben Worte am Kreuz. Und Freunde, dann sind wir so glückselig, wenn wir sein letztes Wort hören. Es ist vollbracht. Und der Vorhang zerriss im Tempel von oben nach unten. Und die Erde erbebte und es wurde finster, Freunde. Es ist vollbracht. Für dich und für mich. Und das Kreuz ist eine Kraft Gottes. Für dich und für mich, für unseren Alltag, Freunde. Ich muss den Satz noch einmal lesen. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir glückselig, die wir glücklich, die wir gerettet werden, ist es, dieses Kreuz, Freunde, eine Gotteskraft. Ich mache noch einen Sprung. Und zwar ins Kapitel 2, im selben Korintherbrief. Und hier lese ich im zweiten Kapitel eben die Verse 1 und 2. 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 1. Ich, liebe Brüder, der Apostel Paulus sagt das dieser Gemeinde, diesen Gläubigen in Korinthos, ich, liebe Brüder, da ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit. Er war ja nicht nur Jude, Freunde, er war auch Römer und er kannte die ganze griechische Mythologie und er kannte die Philosophen. Und wir sehen das in seiner Ansprache in Athen, wo er den verborgenen Gott, diesen Götzendienern dort, eine Gottheit nach dem anderen dort, Freunde, verkündigt hat. Und jetzt sagt er das, ich kam nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch zu verkündigen, die göttliche Predigt. Denn ich hielt mich nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch, als allein Jesum Christum, den Gekreuzigten. Das war seine Botschaft. Freunde, alles andere, das war Mumpitz. Jesus Christus, der Gekreuzigte, das ist der Weg. Und das versuchte ich jetzt auch diesen verschiedenen Menschen klarzumachen. Der eine, der mir sagt, der hat eben so seine Religion sich zusammengeschustert und der andere, der hat es mit der Ethik gehabt und so weiter. Ein anderer, der hat mir noch anderes erzählt. Und dann habe ich denen allen gesagt, wisst ihr, es geht um eine Person. Es geht um Jesus Christus. Es geht, meine lieben Freunde, und das ist das Unwahrscheinliche, um das Kreuz von Golgatha, wo er die Sünde der ganzen Menschheit auf sich genommen hat, um Frieden zu schaffen, um dich und um mich zu retten, zu erlösen, am Kreuz von Golgatha. Und wisst ihr was? Jesus hat nun den Schlüssel des Todes und der Hölle. Die hat er in seiner Hand. Ich war tot, sagt er in der Offenbarung, siehe, ich lebe und ich habe die Schlüssel. Und jetzt möchte ich einmal, meine lieben Freunde, den Urtext sagen, des Hades und des Scheols. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Also Freunde, deshalb kann uns der Tod nicht mehr erschrecken. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Meine lieben Freunde, es geht tatsächlich um einen Mann. Es geht um Jesus Christus. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes, inkarniert, ins Fleisch gekommen, Mensch geworden, als Kind dort in Bethlehem aufgewachsen. Und dann hat er die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen, des ganzen Kosmos. Und er hat nur eines im Sinn. Er will retten. Er möchte dich bei sich haben, weil er dich lieb hat, ewig. Du hast ewiges Leben durch den Glauben an das Kreuz, durch den Glauben an diesen Jesus. Ist das nicht einmalig und ganz wunderbar? Meine lieben Freunde, ich will zum Schluss kommen. Als ich mich vorbereitete für diese Stunde, ich habe viel gebetet, denn es ist eine schwierige Botschaft. Da kam mir noch ein Lied in den Sinn. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Drum blick nur auf ihn, den der Vater geschickt, der einst auch für dich ward verwund. Also es geht um mich persönlich, das Kreuz von Golgatha, dieser Jesus, dieser ewige Logos, durch ihn ist die Gnade gekommen, die Vergebung, du darfst deine Sünden bringen, sein Blut macht dich rein, schneeweiß von allen Sünden, es ist vergessen. Gott versenkt deine Sünden und meine Sünden ins tiefste Meer. Sein Blut ist allgenugsam. Und jetzt haben wir noch den dritten, Freunde, wir haben den Heiligen Geist. Ich möchte Folgendes sagen, wir haben einen Gott, der sich uns offenbart als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und dieser Heilige Geist, der macht uns jetzt den Sohn groß. Der verklärt uns das ganze Leben von diesem Jesus. Der zeigt uns das Kreuz von Golgatha. Freunde, durch ihn können wir die Auferstehung erfassen. Und wir erwarten diesen Jesus. Er kommt wieder. Er ist geboren als Kind und er kommt als König. Und er wird die Macht ergreifen und dann endlich ist es Schluss mit diesen Kriegen, mit dem Tod, mit den Schmerzen, mit den Flüchtlingen. Hat noch nie so viel gegeben wie jetzt, mehr als im Zweiten Weltkrieg, mit den Hungersnöten. Und jetzt wollen sie alle so viel wie möglich nach Europa. Da ist die christliche Ethik, jawohl, von Jesus geschenkt. Freunde, da kann man noch atmen da. Freunde, Maranatha. Erwarten wir die Wiederkunft des Herrn. Ich freue mich auf diesen Tag. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir. Ich möchte dich loben und preisen, dass ich diese Botschaft bringen durfte heute Abend, dass ich von diesem Kreuz reden durfte, von diesem Gethsemane, wo der Teufel und der Tod den Herrn Jesus schon dort in diesem Garten umbringen wollten, als sein Schweiß wie Blut wurde und er wurde erhört. Der Engel kam und stärkte ihn. Und am Kreuz durfte er sagen, es ist vollbracht. Herr, wir preisen dich. Und jetzt nimm du meinen Freunden alle Furcht weg. Herr, und schenk uns die Gewissheit, dass wir ewiges Leben besitzen durch den Glauben an dich, Herr Jesus, durch den Glauben an das Kreuz von Golgatha, durch den Glauben an das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit. Amen. Thank you. fantastisch. Und jetzt, Herr, entlass uns. Aber wir nehmen dich mit nach Hause. Denn du wohnst bei uns, du lebst mit uns, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und ja, das Schönste liegt vor uns, du kommst. Und damit ist alle Not, all das zu Ende. Denn du ergreifst das Leidsein. Du, Herr Jesus, kommst als König aller Könige und Herr aller Herren. Du Friedefürst, du Ewigvater, wir preisen dich. Und jetzt begleitest du meine Freunde, ein jedes Einzelne, nach Hause. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, welcher höher ist in alle Vernunft, und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Und alle sagen Amen. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Am nächsten Sonntag. Und bringt jemanden mit. Gott befohlen. Kommt gut heim. Und wir haben noch der Apero. Ich bin da vorne, wenn jemand noch das Gebet wünscht, der soll zu mir kommen. Wenn jemand noch ansprechen will, ich bin da. Und höckelt euch noch ein bisschen her und nehmt noch das Apero. Vielen Dank für das wunderbare Apero. Rösli. Gott befohlen. Wunderbar.